Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Sophie, ich freue mich unglaublich doll, dass du heute in meinem Podcast bist. Ich habe da schon lange drauf gewartet und bin total gespannt, über welches tolle Herzensthema wir heute sprechen würden, beziehungsweise ich weiß es ja schon, du wirst es gleich auch sagen. Ich glaube, das ist oder finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was viel zu wenig ins Zentrum unserer Gesellschaft gerückt wird. Deswegen, ja, bin ich ganz gespannt, was du heute zu erzählen hast. Magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich?
Super gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Isabel. Ich freue mich ganz arg hier zu sein. Ich heiße Sophie Bieber, ich bin in der Wirtschaft tätig, ich bin eine Führungskraft im Technologiebereich, war lange bei SAP, bin bei UiPath inzwischen und ja, seit 10, 15 Jahren tatsächlich in diversen Funktionen, in diversen Branchen unterwegs. Und ansonsten, mein Herzensthema ist, eine gesunde Gesellschaft, eine gesunde Arbeitswelt zu schaffen und da eben auch auf Themen aufmerksam zu machen, die wir leider heute immer noch ganz, ganz viel sehen, die viel zu tun haben mit Sozialisierung, toxischer Sozialisierung, toxischen Geschlechterstandards wie toxischer Männlichkeit etc. Mhm. Und ja, ich finde, dass wir viel zu wenig darüber reden und dass wir viel zu viel sehen und wegschauen, tatsächlich leider immer noch. Und ja, habe ein Buch geschrieben darüber auch, das jetzt auch rauskommt und möchte darüber einfach auch einen Diskurs anregen, ne? Also dass wir da einfach ein bisschen mehr drüber sprechen und ein paar Sachen publik machen.
Ja, ich finde das total stark. Ich finde es total mutig und kann mich sehr mit deinen Worten identifizieren. Wann hast du denn für dich das erste Mal eigentlich bemerkt, dass du quasi gegen diese Windmühlen, wie wir sie ja auch immer so schön nennen, gerade auch in der Wirtschaft, nicht ankommst und dass toxische Männlichkeit einfach existiert?
Ja. Also ich glaube, es gibt nicht oder selten diesen einen Moment, wo man merkt, so, oh, wups, da ist toxische Männlichkeit, oh, da sind toxische Managementstandards, da komme ich nicht gegen an. Ich glaube, dass es ein schleichender Prozess ist. Mhm. Wenn ich rückblicke, dann sehe ich viele Sachen, ja, wo ich rückblickend sage, okay, das war nicht okay, das war nicht in Ordnung, das war ganz eindeutig Machtmissbrauch. Und das ist ja das Gefährliche. In der Situation selbst sieht man das oft gar nicht. Also eine Situation, die mir zum Beispiel einfällt, wenn ich an den Anfang meiner Karriere zurückdenke, als Praktikantin damals, ja. Da wurde mir zum Beispiel vorgelebt, da war eine Kollegin und die wurde permanent von dem Manager angefasst. Also der hat andauernd so ihren Oberschenkel oder, ne, wenn sie irgendwo hingegangen ist oder ihren Arm, ihre Schulter oder dann auch mal einen Klaps auf den Po und, das ist natürlich hochgradig toxisch und schwierig, aber auch ihre Reaktion darauf, ja, also das ist ja auch ein Thema, genau das, man sieht es in dem Moment vielleicht auch nicht oder will es auch nicht sehen oder darf es nicht sehen, kann nicht darüber reden, ihre Reaktion war dann, naja, der kriegt zu Hause keine Liebe, ist doch nicht so schlimm und rückblickend ist das natürlich super schwierig, weil mir in dem Fall als Praktikantin wurde halt vermittelt, das ist die Norm, das ist okay, das muss man einstecken und das ist so, ja, ganz, ganz plakativ, das läuft schief und wir müssen wohin kommen, wo erstens das erst gar nicht passiert, natürlich, aber wo zweitens, wenn sowas passiert, wir auch einfach sagen können, stopp, das ist kein Standard, den wir möchten in unserer Arbeitswelt, in der privaten Welt natürlich auch nicht, aber besonders als Praktikantin, Berufsanfängerin, die jetzt ihren ersten Job da irgendwie hat, sollte nicht das Bild, was ich vermittelt bekomme, sein, ja klar, anfassen ist normal, ne?
Boah, ey, ich habe Gänsehaut, ne? Und ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Ich glaube, ich weiß es natürlich nicht, aber ich würde behaupten, dass jede Frau sowas schon mal erlebt hat. Und wie du das sagst, ne, man nimmt es nicht als solches wahr in dem Moment, was aus unterschiedlichen Gründen so ist. Zum Beispiel Thema Machtgefälle, ne? Wenn du halt einen Chef hast, der über dir steht, dann traust du dich vielleicht auch nicht, den Mund aufzumachen, weil du Angst hast, dass du dann schlechter bewertet werden könntest, dass du deinen Job verlierst, dass du keine Beförderung bekommst, XYZ. Und je nachdem, wie du motiviert bist, ne, also aufgrund von Sicherheit oder finanzieller Sicherheit oder fügst du dich dem Ganzen dann vielleicht? Was wäre denn ein Tipp in solchen Situationen? Also wie kann man denn überhaupt merken, dass man sich in so einem Kreislauf befindet, der toxisch ist? Und wie kann man dann auch austreten, ohne dass man beispielsweise Angst haben muss, seinen Job zu verlieren?
Also ich finde es erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt die Verantwortung nicht nur den Opfern geben. Ja.
Ja.
Ich habe mich das auch ganz viel gefragt, wie hätte ich das denn besser wissen können? Und ich hätte das doch sehen müssen. Aber Fakt ist, nein, muss man nicht. Denn wie hätte man es denn sehen sollen? Also man steckt da so tief drin. Ich glaube, dass wir da die Verantwortung primär auch den Menschen im Umfeld geben müssen.
Ja.
Ich glaube, dass wir erstens natürlich dafür sorgen müssen, dass in Unternehmen solche Menschen keine Bühne bekommen.
Ja.
Aber zweitens müssen wir empowern und wir müssen den Menschen drumherum zeigen, dass sie nicht sowas unter den Tisch kehren können sollten. Das, was sie damit vermitteln, ja, so dass das Bild, das ich ja abgebe und das, was ich anderen suggeriere, was in Ordnung ist an Verhalten, hat einen riesen Einfluss. Also sprich, also jeder bei sich anfangen, natürlich im Sinne von nicht so weggucken, ja, sondern Mund aufmachen, das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn es manchmal vielleicht unangenehm ist. Mm. Oder wie du sagst, wenn man Angst um den Job hat, das ist natürlich, das muss man abwägen, ja. Also man kann jetzt nicht sagen, jeder soll seinen Job riskieren, ihren Job riskieren. Das ist völlig klar. Aber es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, darüber zu reden. Sei es intern eine Compliance-Abteilung, sei es eine Kollegin, ein Kollege, mit dem wir drüber reden können. Ich hatte auch schon Situationen in meiner beruflichen Laufbahn, wo es dann ein Skip-Level war, ja, wo vielleicht der Manager übergriffig war und die Führungskraft da oben drüber, der war das gar nicht bewusst.
Ja,
Und dann geht man vielleicht mal eine Skip-Level-Konversation und sagt, hey, lass uns mal reden. Also es ist keine allgemeingültige Antwort gibt's darauf, würde ich sagen. Es ist eine individuelle Entscheidung, in welcher Situation man sich befindet, aber ich glaube, was man allgemeingültig sagen kann, ist reden. Also auf gar keinen Fall hinnehmen und schweigen, sondern reden. Und wer die richtige Stelle ist, das muss man dann eben in der Situation dann auch schauen.
Jetzt ist es ja so, dass wir doch noch in einer Gesellschaft leben, die halt auch durch toxische Männlichkeit geprägt ist. Ne? Denn die Fakten beweisen es einfach mal. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, das Ende toxischer Männlichkeit und thematisierst hier den Begriff und auch die Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt, was schon mal ein super Schritt ist, wie ich finde. Und ich habe mich aber gefragt, wie können wir denn jetzt eine Kultur oder eine kulturelle Veränderung herbeiführen, die unsere Arbeitswelt zum Positiven transformiert und auch ein Stück weit bedingt, dass die Männer, die sich beispielsweise toxisch verhalten und es vielleicht durch unser Gespräch sogar bemerken, auch wirklich im Kopf wandeln und ein Mindset-Shift selber durchmachen und nicht mehr in dieser übergeordneten Haltung stehen, top-down sind und sagen, naja, aber ich bin halt einfach am längeren Hebel, hast halt Pech, dann mache ich das jetzt trotzdem. Also weißt du, wie gelingt uns das, dass wir hier diese positive Transformation fördern und gleichzeitig aber auch wirklich Männer wachrütteln und sagen, hey, wir sind nicht mehr im 60. Jahrhundert, wollte ich gerade sagen. Irgendwie im 18., 19. Jahrhundert so, ne?
Ja, wenn es da eine einfache Lösung gäbe, ein irgendwie drei-Punkte-Plan, dann würden wir dann gäbe es auch mein Buch nicht. Ich denke, man muss sich erstmal bewusst machen, toxische Männlichkeit und toxisches Verhalten heißt nicht, dass der Mensch an sich toxisch ist. Und das heißt auch nicht, dass alle Männer toxisch sind. Davon ist es ganz, ganz weit entfernt.
Sehr
und
gut, ja.
In meinen Recherchen, also ich habe ja wirklich mich echt reingefuchst und mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen, ganz auffällig ist, dass ganz, ganz, ganz viele Männer darunter leiden. Und zwar massiv. Ich glaube, erstmal müssen wir ganz, ganz viel reden, um das Ganze ein bisschen aufzubrechen und verstehen, dass das ist, was suggeriert wird, dieses, oh, der Mann ist jetzt da der Gewinner im Patriarchat. Davon sind wir ganz weit entfernt. Natürlich bekommen Männer dadurch Machtpositionen und natürlich bekommen sie Macht und Geld und Ruhm und alles, was dadurch eben bedingt wird, durch diese Strukturen, die wir da haben. Aber es hat auch eine riesen Schattenseite. Wir haben 3-mal höhere Suizidraten bei Männern als bei Frauen zum Beispiel. Warum? Weil Männer dürfen nicht weinen, nur die Harten kommen in den Garten, ne? Man kennt keinen Schmerz, man muss stark sein, Familienoberhaupt, man ist so viel wert wie der Gehaltscheck. Die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen, irgendwie auch seine emotionale Seite überhaupt zuzulassen, ist viel höher. Und wir sehen Therapieraten, die bei Männern viel geringer sind als bei Frauen, die eben dann im Gegensatz stehen zu diesen Suizidraten, die wir da leider sehen. Also diese traurigen Statistiken zeigen ganz, ganz deutlich, das ist jetzt kein Problem, wo jetzt ein paar Frauen auf der Straße stehen und sagen, oh nein, wir möchten das nicht, sondern diese Sozialisierung ist veraltet, ist toxisch, ist schädlich und wir müssen mehr darüber reden. Und ich habe im Rahmen der Recherche mit vielen Männern gesprochen, die da auch gefangen sind, ja, in Strukturen und die sagen, also jetzt einmal ein Beispiel, ich gehe mit meinen Kollegen da essen, weil ich, ne, das gehört irgendwie zur Beförderung dazu, dass man da essen geht und dann landen wir im Stripclub und das ist mir super unangenehm. Und das ist heute noch so, ja, also das ist nicht irgendwas, was wir vor in den 80ern mal gehört haben, sondern wir haben ganz, ganz viele Menschen, die da mitgezogen werden, obwohl sie es gar nicht wollen, die sich unwohl fühlen. Ja. Ich glaube, der erste Schritt ist, das sich einzugestehen. Ja?
Ja.
Also wirklich zu gucken, wo stehen wir und wie können wir das mal ein bisschen publik machen auch.
Ja, ja, ich finde das total spannend, weil ich mich ja im Sinne der sozialen Gerechtigkeit mit unterschiedlichen Themen befasse, ne? Unter anderem mit diesem Diversitätsthema, auch mit dem Gleichstellungsthema, aber auch mit dem Vereinbarkeitsthema. Und was ich da gerade merke, ist, dass all diese Themen total die Parallele haben. Denn am Ende kommt es immer da wieder raus, dass wir sagen, wir müssen den Diskurs dazu anfeuern und fördern und schaffen, damit wir überhaupt erstmal ein neues Mindset generieren, weil wir veraltete Denkmuster haben, weil wir veraltete Rollenbilder in den Köpfen haben und auch Stereotypes in gewisser Art und Weise. Und die müssen aufgebrochen werden, ne? Und das gilt einmal bei dem Thema Vereinbarkeit, wo es immer heißt, die Mütter übernehmen immer alles. Wieso nicht die Väter? Naja, weil die Väter Angst haben, ne? Weil die Väter sich nicht trauen zu ihren, keine Ahnung, männlichen Mitarbeitenden oder auch Chefs zu sagen, ja, ich gehe jetzt auch mal in Teilzeit oder ich gehe jetzt auch mal nach Elternzeit, weil man dann als Loser irgendwie dargestellt wird. Und genauso ist es hier eben auch bei der toxischen Männlichkeit. Man muss irgendwie Mann, sein Mann stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man darf nicht weinen, ne? Und ich finde das ganz, ganz schwierig. Man merkt, das ist ein riesen gesellschaftliches Thema und vor allem auch wirklich eine Mammutaufgabe, die sich eben, wie du schon sagst, nicht durch ein einfaches Gespräch lösen lässt. Aber ich finde deinen Impuls sehr wichtig. Reden, austauschen und Offenheit dafür auch haben, ne?
Ja.
Und auch Mut, würde ich sagen, oder?
Mut auf jeden Fall und auch die Fähigkeit oder den Willen, auch zu sagen, hey, das war jetzt von mir toxisch und das war jetzt von mir nicht in Ordnung, ohne dass ich gleich sagen muss, oh mein Gott, ich bin jetzt irgendwie ein ganz toxischer Mensch. Ja, das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann ja Verhaltensweisen mir aneignen, die nicht gut sind und die auch schädlich für mich sind und für mein Umfeld, ohne jetzt ein schlechter Mensch sein zu müssen. Das ist ja ganz selten bewusst gewählt. Aber die Augen nicht zu verschließen, ist super wichtig und zu reflektieren und eben auch dann mal zu sagen, hey, das war jetzt vielleicht vorgestern noch in Ordnung, ja, weil keiner den Mund aufgemacht hat, aber da kommen wir heute nicht weiter mit. Und ich glaube, und gerade für Unternehmen ist es auch immens wichtig, gerade eine Führungskultur zu schaffen, die eben solches Feedback zulässt und die nicht solche, ne, die viel zitierten Boys Clubs schaffen lässt, wo nicht nur die Leute eine Chance haben, die eben mitgehen in den Stripclub, sondern wo wirklich, ja, es klingt jetzt cheesy, aber Gleichberechtigung herrscht, ja, und wo einfach gewisse Stereotypen aufgebrochen werden und wo Männer empathisch sein dürfen und wo Frauen nicht immer die empathischste sein müssen, um als Frau zu gelten, ja. Wiederum, wo es nicht erstrebenswert ist, unempathisch zu sein oder wo es auch nicht erstrebenswert ist, möglichst kalt und möglichst rigoros zu sein. Das sind Stereotypen, die wir geerbt haben, ja. Und das ist nicht förderlich, absolut nicht. Nee. Wir müssen die ablegen.
Ja, ist ein super Appell. Jetzt hast du in deinem Buch ja ganz viele unterschiedliche betroffenen Geschichten abgebildet, was ich total spannend finde, weil ich glaube, dass wir nur dadurch eben den Diskurs auch wirklich voranbringen können. Ne? Nur wenn wir die wirklichen Herausforderungen oder Probleme hören, können wir ja neue Lösungen auf den Weg bringen. Magst du mal von den krassesten Geschichten erzählen? Also welche oder welche Geschichten fallen dir sofort ein? Was sind so die Inhalte der Erlebnisse dieser Person und was ist auch so die Quintessenz für dich daraus?
Super gerne. Also ich habe mit über 70 Menschen gesprochen tatsächlich. Also ich habe die Geschichten von über 70 Menschen in dem Buch und alle anonymisiert natürlich, weil viel da auch mit Angstkultur, Machtgefällen und so weiter zu tun hat. Ich erzähle dir gerne ein, zwei Geschichten, bewusst jetzt aber vielleicht eine, die super drastisch und super schlimm ist, aber auch eins, zwei, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so schlimm scheinen. Weil das ist nämlich das Thema, was mir auch sehr wichtig ist. diese toxischen Standards zeigen sich nicht immer drastisch. Es ist nicht, kommt nicht immer mit einem Neonschild und einem Stoppschild, wo man sagt, oh, Achtung, das ist jetzt schlimm, sondern das sind manchmal Kleinigkeiten im Alltag, die man so gar nicht bemerkt und wo einfach im Rückblick, ja, dann klar wird, das war nicht cool.
Ja.
Ich starte vielleicht mit einer der drastischsten Geschichten. Da musste ich echt einen Schnaps trinken danach, als ich die gehört habe.
Okay.
Also was heißt, ja, es ist einfach, also auf ganz vielen Ebenen ist es eklig. Also es ist eine Frau, die im Consulting war, die mir erzählt hat, sie hatte einen langjährigen Kunden, also so 10, 12, 15 Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange, hat sie mit ihm eine Beziehung gehabt, also eine berufliche Beziehung. Sie war Consultant, er war auf Kundenseite. Und es war üblich, dass sie so 2-3 Mal im Jahr essen gehen und besprechen, was an Geschäft so passiert. Und es war eine bis dato sehr respektvolle Beziehung, hat sie mir beschrieben. Sie hat beschrieben, dass er schon sie auch gut gefordert hat in ihrer beruflichen Ausübung, aber dass es sehr, sehr fruchtvoll war und eine etablierte Business-Beziehung sozusagen.
Mhm.
Und dieser Mann hat dann irgendwann wieder gesagt, lass uns mal wieder abends essen gehen, ein paar Sachen besprechen. Und sie saßen am Tisch in einem Restaurant zu zweit. Und sie haben ganz normal das Gespräch geführt. Und er hat irgendeine berufliche Frage gestellt. Sie hat das wiederholt, hat geredet. Und mitten im Satz hat er sie angeschaut und hat ihr signalisiert, dass sie kurz still sein soll. Und es war in Englisch. Und ich werde es auch nicht auf Deutsch übersetzen, weil es ein bisschen auch abstoßend ist, aber er hat sie angeschaut und hat gesagt, I wanna lick you out.
Ah. Ernsthaft?
Ja.
Oh Gott.
Und genau, also wie gesagt, ich werde das nicht übersetzen, ich will das nicht übersetzen, aber es ist auf so vielen Ebenen so ekelhaft.
Wow.
Also was das mit ihr gemacht hat auch vor allem. Ja, ich habe dann mit ihr viel darüber gesprochen, was das in ihr ausgerichtet hat. Und es ist ja nicht nur diese sexuelle Avance, es ist nicht nur dieses Respektlose, dieses du bist jetzt für meine sexuellen Gefälligkeiten, da musst du zur Verfügung stehen.
Hm.
Es ist ja viel mehr, es war ja eine etablierte, jahrelange Beziehung. Also er hat im Prinzip damit auch gleich gesagt, ich habe dich im Prinzip nie respektiert.
Ein Vertrauensmissbrauch.
Ganz genau, es ist ein riesen Vertrauensmissbrauch. Also es ist jemand, wo du denkst, wir haben jahrelang eine gute Beziehung aufgebaut und der schätzt meine Kompetenz und er schätzt meinen Intellekt und er schätzt meine Durchsetzungsfähigkeit und die ganzen Eigenschaften, die ich so in meinem Job mitbringe. Und das zerfällt wie so ein Kartenhaus auf einmal mit so einem Satz.
Mhm.
Und du merkst einfach, okay, da war nie Respekt, das war immer sexualisiert auf irgendeine Weise. Und das so derb dann auch noch rüberzubringen, also das hat echt, das war eine der drastischsten Schilderungen, die ich so hatte. Also es gibt einige andere noch, aber das war auf jeden Fall dabei.
Ich finde das so krass, ich finde das, mich erschreckt das richtig und ich finde im Übrigen auch, dass es das fast eine Drohung ist, weil wenn du sowas gesagt bekommst, was hast du denn noch für eine Wahl? Also das ist ja die andere Frage, ne? Du kannst dann ja im Prinzip nur diese Kundenbeziehung also mit den Füßen treten. Du kannst dann nachher gar nichts mehr damit machen und bist dann aber im Zweifel auch noch die Böse, weil dein Arbeitgeber das nicht versteht.
Ganz genau. Also ich werde da jetzt auch nicht weiter erzählen und das ist immer so ein bisschen das Thema jetzt mit diesen anonymen Geschichten. Ich weiß natürlich, wie es weiterging, aber es muss halt anonym bleiben. Das heißt, ich kann da nicht immer auch das Ende mit erzählen. Aber also es ist ganz schlimm und ganz drastisch und ganz ekelhaft, womit Frauen, Menschen, aber häufig auch Frauen einfach im Arbeitsalltag konfrontiert werden. Und das ist nicht lange her. Also das ist nicht, dass man sagt, oh, das war in den 80ern.
Ja, wow. Danke. Also danke dir fürs Teilen.
Ja.
Magst du, du hattest gerade gesagt, du hättest noch zwei weniger, in Anführungsstrichen, schlimme, die aber genauso schlimm sind. Ja. Willst du die noch erzählen?
Ja.
Oder?
Ja, ich kann gerne noch ein, zwei so weniger drastische, also die auf den ersten Moment, den ersten Blick weniger drastisch. Aber ich finde es genauso wichtig, darüber zu sprechen. Weil, wie gesagt, das sind die Sachen, denen wir teilweise allen im Alltag begegnen. Und wo wir einfach aufmerksamer werden müssen. Also wo wir merken müssen, das sind Themen, das ist auch nicht in Ordnung. Und das schlucken wir oft runter, weil es nicht so drastisch klingt wie so eine Äußerung. Also zum Beispiel hat mir eine Frau erzählt, dass ihr Manager in Calls, wenn mit Kundenterminen waren, es waren Zoom-Calls, war Corona-Zeit, und ihr Manager hat regelmäßig, wenn sie gesprochen hat, so die Hand so ausgestreckt wie so eine Stopp in die Kamera gehalten, wenn er wollte, dass sie aufhört zu reden. und hat dann vor den Kunden sie so ein bisschen, ne, sie hat sie bloßgestellt und auch da eben die Respektlosigkeit gezeigt. Und das ist eben auch so ein Thema, das ist jetzt nicht so, man sagt, oh, da mache ich jetzt einen Compliance-Fall auf und er hat mir, ne, irgendwas Sexualisiertes gesagt oder so. Aber diese Respektlosigkeit ist halt auch wieder genau dieses, das suggeriert wieder dieses, du bist weniger wert als ich und deine Meinung ist weniger wert als ich. Also solche Themen, da müssen wir auch einfach echt drauf achten. Oder auch, du hattest vorhin kurz Mental Load auch gesagt, ne? Und da hatte ich auch eine Frau, die mir davon erzählt hat, dass in ihrem Team, sie ist so reingerutscht in diese Team-Mutti-Rolle. Ja, in dieses, ich bringe freitags Kuchen mit oder Cupcakes. Ja. Und wenn jemand Geburtstag hat, sorge ich dafür, dass eine Karte da ist, dass alle unterschrieben haben. Und wenn Teamausflug ist, dann gucke ich vorher, sammle ich von allen irgendwie noch 2 Euro ein, damit wir noch einen Sekt vorher trinken können und so weiter. Und der Manager hat das sehr, sehr gerne angenommen. Ja, oder das ganze Team hat das sehr, sehr gerne angenommen, dass sie da das so diese Rolle reingerutscht ist und das übernommen hat, diesen Mental Load für das Team im Prinzip im Arbeitskontext. Letztendlich ist es ihr auf die Füße gefallen bei der Gehaltsrunde, ja, weil dann gesagt wurde, naja, die anderen haben noch 2, 3 Projekte on top zu ihrem Job gemacht und du aber nicht. Du hast deinen normalen Job gemacht, aber die ganzen Projekte, wo wir Freiwillige gesucht haben, da hast du dich nie gemeldet. Und hat sie gemeint, naja, aber ich habe ja sonst einfach viel gemacht. Und er meinte, naja, aber das gehört ja nicht zum Job dazu. Ja, das ist ja, das hast du ja freiwillig gemacht.
Wahnsinn.
Genau, also wie gesagt, auch jetzt nicht so, man jetzt vielleicht erstmal da sitzt und sagt, um Gottes Willen, wie bei der ersten Geschichte, aber plakativ und ganz, ganz deutlich nicht in Ordnung und auch was, wo wir uns alle irgendwie an die Nase greifen müssen. Also ich war auch schon mal in einem Team, wo es eine Team-Mutti gab und ich habe das auch dankend hingenommen und habe auch, ne, irgendwie finde ich super, dass du dich da kümmerst. Bin auch nicht auf die Idee gekommen, den Mental Load irgendwie auf alle aufzuteilen, weil sie hat es ja freiwillig übernommen. Und das ist sowas, wo wir einfach, glaube ich, alle wachsamer werden müssen. Nur weil Menschen da in der Rolle sich automatisch wiederfinden, heißt das nicht, dass es im Arbeitskontext so in Ordnung ist.
Ja. Und ich finde diesen Appell von dir aber auch nochmal schön an uns alle, dass wir uns alle reflektieren, weil faktisch ist es immer so, in egal welcher Situation wir uns bewegen, wir alle haben einen Anteil daran. Immer. Ja. Egal, die Situation kann noch so schwierig sein. Die kann so sein wie in deiner ersten Geschichte, die du erzählt hast. Und trotzdem darfst du dich auch fragen, was ist dein Anteil da dran, ne? So, und das ist natürlich jetzt in deinem Fall und ich finde auch im Thema toxische Männlichkeit sehr kritisch. Da muss man aufpassen, weil ich will nicht, also mir geht es nicht darum zu sagen, die Frau hat auch einen Grund geliefert, dass der Mann so reagiert hat. Um Gottes Willen, das meine ich damit nicht. Aber man muss sich immer deutlich machen, dass wir alle, also ne, in so einer zwischenmenschlichen Beziehung sind wir immer auch irgendwie ein Stück weit mit dran beteiligt. Und dadurch dürfen wir eben auch schauen, draufschauen und nicht immer alles von uns wegschieben und nur mit dem Finger auf andere zeigen.
Ich glaube, genau wie du. Ja, also ich glaube, das wichtige Thema ist hier, wir suchen keinen Schuldigen. Es geht nicht darum, dass ich sage, oh, ich bin jetzt schuld, weil ich sehe auch, dass ich es hätte anders machen können. Es geht nicht darum. Die Täter bleibt Täter, Opfer bleibt Opfer. Und das kehren wir auch auf gar keinen Fall um. Aber wir alle können was dafür tun und wir alle haben die Verantwortung, hinzuschauen. Ja, das macht uns nicht zum Täter, wenn wir nicht hinschauen, aber wir haben die Macht, das zu verändern. Und wir haben aber nur die Macht, wenn wir uns auch selbst reflektieren und wenn wir auch selbst merken, okay, ich schaue dahin, ich spreche es an und das sind Situationen, ich bin wachsam im Alltag und ich heb meine Hand und sage, hey, das finde ich nicht in Ordnung.
Sehr richtig. Danke dir. Was sind denn eigentlich deine eigenen, oder nicht deine eigenen, aber was sind so deine Beobachtungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit im Hinblick auf Boys Clubs und inwiefern diese Boys Clubs eben auch die Karrieren von Frauen oder Minderheiten sogar beeinflussen?
Ja, habe ich natürlich auch jetzt sehr, sehr viel drüber geredet in der Buchrecherche und ganz, ganz viele Geschichten auch gehört. Und es ist definitiv, Boys Clubs existieren, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Und natürlich, es ist ja auch menschlich. Also wer stellt nicht gerne ein Mini-Me ein, ne? Wer stellt nicht gerne jemanden ein oder hat jemanden als Kollegen, wo man ganz genau weiß, hey, ich gehe sonntags auf einen Golfplatz und Paul tut das auch. Und wenn ich mit Paul zusammenarbeite, dann muss ich nicht freitagabends noch ein Meeting machen, sondern dann kann ich mit ihm das Sonntag auf dem Golfclub schnell klären. Ja. Das ist angenehm. Also prinzipiell erstmal, ich würde da auch diese Schuldzuweisung erstmal rausnehmen und sagen, okay, das ist was Menschliches, das ist was Normales, was Menschliches, dass man dazu tendiert, gerne mit Menschen zu arbeiten, die ticken wie man selbst, die denken wie man selbst, die aussehen wie man selbst, weil es macht vieles einfacher auf den ersten Blick. Ja? Mhm. Diversität und darüber, also über den eigenen Stereotypen hinauszugehen, ist anstrengend. Also wenn ich jemanden habe, der, also jetzt einfach mal ein plakatives Beispiel wieder, ja, wenn ich jetzt der Mann bin und die Frau ist eine Hausfrau und ich bin halt sonntags auf dem Golfplatz oder wie auch immer. Und jetzt soll da eine Frau in die Führungsebene rein und die hat die Kinder und die ist vielleicht sogar alleinerziehend und die kann eben nicht abends um 10 noch schnell einen Call machen, ist das erstmal ungemütlich für mich. Ja, das ist erstmal ungemütlich, weil es bringt meinen Tagesablauf gegebenenfalls durcheinander. Und die hat vielleicht auch ein bisschen andere Ansichten, andere Prioritäten. Das wird ein bisschen ungemütlich. Ja, das ist nicht einfach, aber es ist so nachgewiesenerweise qualitativ besser. Das heißt, dass die Boys Clubs entstehen und dass generell solche Hiring-Muster entstehen, ist erstmal nicht unlogisch, aber auch hier Schritt zurückgehen, bewerten und merken, das ist nicht in Ordnung. Und genau dieses Thema, das ich finde, das sieht man ganz ganz schön auch, wenn es dann Quoten gibt, also auch vielleicht firmeninterne Quoten und wenn dann mal auch Frauen oder Minderheiten in solche Rollen gehoben werden, die vielleicht nicht so ticken wie die anderen. Ich habe ganz, ganz oft erlebt und gesehen und auch erzählt bekommen, dass dann Rahmenbedingungen sich ändern. Hm. Dass dann plötzlich das Meeting doch nicht mehr abends um 8 sein muss oder doch nicht mehr in der Mittagspause, wo vielleicht dann 2, die dann in der Führungsebene sind, die Kinder aus dem Kindergarten holen, ja? Oder eine zu pflegende Mutter, einen zu pflegenden Vater kurz vorbeischauen müssen. Sondern man wird dann plötzlich flexibler. Also nicht drauf warten, dass es flexibler wird, um dann die Leute zu platzieren, sondern umgekehrt. Die Leute platzieren und dann die Rahmenbedingungen anpassen. Und so lösen wir das dann auch. Aber wenn wir darauf warten, dass sich erstmal alles drumherum ändert, damit es dann möglich ist, für Minderheiten auch diese Rollen zu bekommen, dann warten wir ziemlich lange.
Mhm. Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich finde das total, mich ernüchtert das total. Also dieses, ich merke immer wieder, dass ich das schön finde und dass ich auch gleichzeitig dann auf der anderen Seite irgendwie immer diesen naiven Glauben habe, dass Menschen doch gut sind und per se ne immer mit einer guten Absicht irgendwas verfolgen. Und dann merkt man doch immer wieder so, das ist nicht so und das ist dann doch erschreckend. Aber umso schöner, dass es Menschen wie dich gibt, die sich mit diesem Thema bis ins Detail auseinandergesetzt haben und darüber ein Buch schreiben. was können wir denn tun, um Frauen, also ich möchte explizit immer bei Frauen und auch Minderheiten, lass uns mal bei Frauen bleiben, das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Was können wir tun, um Frauen in solchen Situationen zu stärken und dazu zu bewegen, trotzdem Karriere zu machen, trotzdem irgendwie durchzuziehen? Und das aber nicht im Sinne von, du musst dir jetzt die Charakteristika eines Mannes aneignen, um dahin zu kommen. Nein, sei wie du bist, aber hab den Mut, trotzdem irgendwie Erfolg anzustreben. Wie geht das?
Ja, das ist witzig, dass du das ansprichst. Ich habe tatsächlich eine Person auch im Buch, die emotionslose Exzellenz, die eben genau das beschreibt, was du gerade auch kurz angetriggert hast, dieses sei genauso, pass dich an, leg alles ab, was irgendwie dich ausmacht. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Und das ist nichts, was wir irgendwie promoten sollten. Und das ist was auch genauso toxisch ist. Ja. Mhm. Was können wir tun? Also im Prinzip wieder reden, wieder Visibilität schaffen. Dieses we rise by lifting others finde ich ganz, ganz wichtig. Was ein großes Thema ist, man könnte ja jetzt erstmal sagen, hey, es gibt Boys Club, warum gibt's denn keine Girls Clubs? Ne? Warum gibt's keine Girls Clubs? Um es mal kurz zusammenzufassen oder ein bisschen auf zugespitzt natürlich, weil die Männer sagen, ihr seid alle stutenbissig. Ja? Also ich erinnere mich an eine meiner ersten Stellen auch. Da wurde mir dann gesagt, oh, passt bei dem und dem Team auf, ne? Das sind alles Frauen, die sind alle zickig. Und was verrückt ist, man nimmt das an. Also ich bin dann wirklich mit so einer Hab-Acht-Haltung rein, so, oh, jetzt will ich da aber nicht hier in die Stutenmäßigkeit reingeraten. Ne? Voll. Anstatt irgendwie das abzuschütteln und zu sagen, das ist doch völlig bescheuert. Und das ist so das Thema. Also uns wird suggeriert, hey, Frauen unter sich, alle stutenbissig, alle, keiner gönnt sich was und so weiter. Das ist aber auch toxische Sozialisierung. Hat auch erstmal nichts mit der Realität zu tun. Und natürlich gibt es das. Ich sag nicht, dass keine Frau der Welt so ist. Natürlich ist es so, dass ein paar Frauen das annehmen. Genauso wie ein paar Männer die toxische Männlichkeit annehmen. Ja? Mm. Aber das ist ja nichts, was jetzt in der Natur der Frau liegt oder in der Natur des Mannes. Das wird uns suggeriert. Und alles, was wir uns antrainieren, können wir uns auch wieder abtrainieren. Das heißt, uns bewusst machen, dass wir so denken teilweise, ja, und dass wir auch vielleicht so handeln mal oder andere beobachten, die so handeln, ist nicht, weil wir uns nicht gegenseitig unterstützen sollten oder weil wir uns nicht gegenseitig was gönnen sollten, sondern weil uns das antrainiert wurde. Ja? Mhm. Und da auch achtsam sein, sich selbst reflektieren, merken, okay, wenn ich jetzt hier ein schlechtes Gefühl habe in dem Meeting, ist das legitim oder ist das was vielleicht gar keine richtige Grundlage hat, ja? Und einfach wirklich verstehen, wir werden stärker. Wir werden stärker, wenn wir andere supporten. Wir wachsen, wenn wir andere supporten. Und wir, nicht nur wir als Person, auch das, ja, es ist Persönlichkeitsentwicklung, ganz, ganz sicher, aber auch wir als Unternehmen. Also wir als Unternehmen profitieren davon, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer, jede Person im Prinzip, wenn wir andere supporten, wenn wir helfen, dass andere erfolgreich sind. Das macht uns alle erfolgreich am Ende.
Ja, genau das ist der Punkt. Nur dadurch sind wir alle erfolgreich. Genau. Und langfristig wirst du nicht erfolgreich sein, wenn du immer gegen andere wetterst und hetzt. Das ist der Punkt. Ja, das ist ein super Punkt. Du hast vorhin mal gesagt, dieses schöne Sprichwort, Männer weinen nicht, ne? Mhm. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, was in unserer Kultur sehr stark verankert ist. Wie können wir denn dazu beitragen oder was wäre dein Tipp, um hier auch Emotionen bei Männern zu fördern und diesen Stereotype aufzubrechen? Hast du da irgendwie eine Idee?
Also es ist natürlich, das ist vielschichtig auch. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass man sagen kann, oh, mach diese eine Sache und dann haben wir es gelöst, weil wie ist es denn entstanden? Es ist ja auch vielschichtig entstanden. Und das ist ja ein Trauma. Ne? Also diese Sozialisierung, diese Eigenschaften, die sind ja aus einem Trauma entstanden. Und verstärkt wird das Ganze durch sowas wie die Weltkriege. Ja? Mhm, wenn eben Männer im Krieg gefallen sind und männliche empathische Vorbilder gefehlt haben und die einzigen erstrebenswerten Eigenschaften waren hart sein, stark sein, aufbauen, verteidigen, für die Familie kämpfen und so weiter. Ja. Das ist ja völlig klar, was dann in der nächsten Generation eben weitergegeben wird. Ja? Oder eben auch, wie gesagt, aufgrund der fehlende Vorbilder, also was nicht mal die Väter weitergeben können, sondern die Söhne wurden da ja auch reingeboren teilweise, ja. Ohne einen Vater, der zeigen konnte, hey, so sieht gesunde Männlichkeit aus. Und was wir dann suggeriert haben als eine Gesellschaft, die im Krieg war oder eben auch nach dem Krieg war, sind ganz, ganz schlimme Stereotypen. Und die vielleicht oder die sicherlich. In dem Moment eine Legitimation hatten. Also sicherlich ist es, wenn du ums Überleben kämpfst, ja, ist es nicht das Schlauste, super empathisch zu sein und alle um dich umzufragen, wie es ihnen so geht. Ja. Aber wir kämpfen nicht mehr ums Überleben.
Genau.
Und kurz zu machen, ich weiß, ich habe jetzt schon zu viel geredet, um es kurz zu machen, aber
nee, alles super.
Letztendlich müssen wir diese Traumaschleife unterbrechen. Also wir brauchen Männer, die sagen, ich nehme das nicht an. Ich weiß, das wurde mir suggeriert, ich weiß, das wurde mir vorgelebt, aber ich nehme das nicht an, denn ich kämpfe hier nicht ums Überleben, sondern mein Interesse ist es, eine gesunde Beziehung zu führen, eine gesunde Freundschaft zu führen, gesundes Freundeskreis aufzubauen, eine schöne Unternehmenskultur zu schaffen. Und wir brauchen Frauen, die das auch unterstützen, die auch nicht sagen, toll, mein Papa vielleicht oder mein Opa, ja, war ganz eisern stark und unempathisch, das suche ich auch in einem Mann, sondern die auch sich ganz bewusst damit beschäftigen. Warum zieht mich das denn an? Ist das gesund für mich? Ist das gut? Ist das wirklich erstrebenswert? Oder wurde mir das vielleicht so antrainiert, anerzogen? Und vielleicht sind andere Stereotypen und andere Eigenschaften viel erstrebenswerter. Also es braucht eine bewusste Beschäftigung mit dem Thema.
Ja, absolut richtig. Sophie, wir sind jetzt schon fast am Ende.
Wow.
Der Talk ist verflogen. Ich finde es so cool. Und ich würde dir gerne noch zwei Fragen zum Ende stellen. Also einmal würde ich dich gerne fragen, würdest du deine Privilegien aufgeben? Und wenn ja, welche?
Mhm. Nein, würde ich nicht. Weil ich das nicht für erstrebenswert halte. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Privilegien aufgeben sollte, weil das heißt ja, wir wollen, dass es uns schlechter geht. Ich finde, dass wir dafür sorgen sollten, dass andere Menschen Privilegien bekommen, also uns dafür einsetzen. Und das lustigerweise ist, dass du die Frage stellst, weil ich beginne mein Buch damit, mit meinen Privilegien. Also ich sage, ich bin weiß, ich bin blond, ich komme aus dem Akademikerhaushalt, ich bin wahnsinnig privilegiert. Ich bin in einem Land geboren, das ein gutes Sozialsystem hat, etc. Und das ist nichts Schlechtes per se. Es ist dann was Schlechtes, wenn ich es nicht dafür nutze, mich für andere einzusetzen und für andere laut zu machen. Also nein, ich gebe meine Privilegien nicht auf, sondern ich möchte jeden Tag versuchen, sie dafür zu nutzen, mich für andere stark zu machen und anderen den Weg zu bereiten.
Ach, mein Herz geht auf. Und magst du dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin auch noch eine Frage stellen?
Super gerne. Eine zweiteilige Frage.
Bitte.
Ja, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe jetzt. Die erste Frage ist, was für ein Vorbild hättest du als Kind gerne gehabt? Also was hat dir als Vorbild gefehlt? Und der zweite Teil der Frage ist, bist du jetzt dieses Vorbild? Und oder wärst du das gerne? Oder gibt es eine Möglichkeit für dich, dieses Vorbild, diese Vorbildfunktion zu übernehmen?
Oh, wow. Wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich auch mal selber drüber nachdenken. Sophie, vielen lieben Dank. Wirklich, ich fand es groundbreaking, mit dir zu sprechen. Ich finde dieses Thema so unglaublich wichtig. Und ich finde, dass du das mit einer sehr fachlich korrekten, aber auch empathischen und mutigen Art und Weise verkörperst. Das verdient wirklich ganz großen Applaus. Danke, dass du dieses Thema für uns alle spreadest und auch in deinem Buch dargelegt hast. Und danke, dass du heute in meinem Podcast warst.
Vielen Dank dir. Danke, dass du mir und dem Thema auch in dem Buch eine Bühne gegeben hast. Das ist natürlich auch super schön für mich. Und ja, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.